Was ist überhaupt mit dem sogenannten kleinen Parteiverbot gemeint?
Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Drittstimme, dem Podcast zum politischen System Deutschlands. Mein Name ist Anja Meisen und unser Thema heute ist das Parteienverbot. Wir werden unter anderem Fragen besprechen wie, warum können oder müssen in einer Demokratie Parteien verboten werden? Wie funktioniert das konkret? Und was spricht dafür, was spricht dagegen? In Folge 22 zur wehrhaften Demokratie haben wir tatsächlich schon mal kurz über das Parteienverbot gesprochen, aber jetzt behandeln wir das Thema nochmal ganz ausführlich. Und dafür gibt es tatsächlich auch einen ganz aktuellen Anlass, und zwar die Diskussion um das Verbot der AfD in Deutschland und die Vorwürfe zur Verfassungswidrigkeit und Demokratiefeindlichkeit in dem Zusammenhang.
Anja hat es gerade ja schon mal angesprochen. Die Bundes-AfD wurde vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft. Das ist jetzt auch schon ein bisschen länger her. Und seitdem gibt es eben ja ganz viel Diskussionen dazu und Forderungen nach einem Parteiverbot. Also unter anderem die SPD zum Beispiel hat gefordert, dass das Ganze jetzt geprüft werden soll. Und das Parteiverbot ist ein Instrument der wehrhaften Demokratie. Parteiverbot haben wir in Artikel 21 im Grundgesetz stehen. Da steht, dass Parteien, die nach ihren Zielen oder dem Verhalten ihrer Anhänger darauf ausgehen, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen, diese Parteien sind verfassungswidrig.
Ja, genau. Wie Lena ja gerade schon gesagt hat, ist das Parteienverbot also ein Werkzeug, um sich gegen Demokratiefeinde zu wehren. Und in Deutschland sind das genauer gesagt Feinde der FDGO. Können wir an der Stelle vielleicht noch mal kurz die FDGO definieren?
Ja, wenn das so einfach wäre. Ja, also tatsächlich, genau, freiheitlich-demokratische Grundordnung, so steht es im Grundgesetz an mehreren Stellen. Aber im Grundgesetz steht dann leider nicht irgendwie eine Definition, was ist denn damit eigentlich gemeint? Das ist ja ein relativ unpräziser, vager Begriff so gesehen. Und deswegen muss man so ein bisschen dahin schauen, wie das Bundesverfassungsgericht diesen Begriff versteht oder interpretiert. Und das hat das Gericht insbesondere im Rahmen der Parteiverbotsverfahren gemacht in den letzten Jahrzehnten. Und in den ersten Definitionsansätzen, die wir so aus den 50er Jahren kennen, ist das so eine Kombination von ganz, ganz vielen Punkten, die das Bundesverfassungsgericht als Elemente der FDGO definiert hat, unter anderem den Ausschluss von Gewalt, Willkürherrschaft, Rechtsstaatlichkeit, Selbstbestimmung, Demokratie, Freiheit, Gleichheit, Recht auf Opposition. Ein Kollege hat das mal so als Krabbelsacks bezeichnet. Also da ist ganz viel drin, ganz viele Begriffe sind da drin, die man sich vielleicht rausfischen kann und mit denen man das Konzept der FDGO dann begreifen kann. Und dankbarerweise, muss man fast schon sagen, hat das Bundesverfassungsgericht dann im Rahmen der NPD-Entscheidung aus dem Jahre 2017 die Kernprinzipien der FDGO nochmal auf den Punkt gebracht. Und zwar auf drei Punkte, wenn man genau sein möchte. An erster Stelle steht diese Idee der Würde des Menschen, der Menschenwürde, wie sie im Artikel 1 ja auch zu finden ist. Dann das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit und schließlich der Grundsatz der Demokratie. Das sind die drei Kernprinzipien der FDGO. Und Verfassungsfeinde sind dann diejenigen, die die FDGO beeinträchtigen oder abschaffen wollen. Also genau diese drei Prinzipien oder eins dieser drei Prinzipien. Und das Parteiverbot soll genau dazu dienen, diese Feinde zu bekämpfen oder den Feinden die Möglichkeit zu geben, genau dies zu tun. Nun, ist es ja so, dass so ein Parteiverbot ein relativ massiver Eingriff in das politische Geschehen ist und die politische Struktur eines Landes. Immerhin wird damit ja eine Partei verboten, die dann von den WählerInnen nicht mehr gewählt werden kann. Und es führt ja auch zu anderen Konsequenzen für diese Partei. Also es ist ein schwerwiegender Eingriff. Und deswegen sind die Hürden für diesen Eingriff, für ein Verbot einer Partei dann ganz konkret relativ hoch. Es ist so, dass das Bundesverfassungsgericht hier klar gesagt hat, es reicht nicht aus, dass eine Partei nur verfassungswidrig ist, das heißt gegen die FDGO aufgestellt ist, sondern dazu muss noch kommen, zum einen eine aktiv kämpferische, aggressive Art und Weise, sich gegen die FDGO zu richten, also ein Kampf, ein aktiver Kampf muss da stattfinden gegen die FDGO und es muss eine Potenzialität dieser Partei geben, das irgendwann mal durchsetzen zu können. Das heißt, es muss die Möglichkeit geben, dass die Partei mit diesem Kampf mal erfolgreich ist. Wenn das nicht der Fall ist, also wenn die Potenzialität nicht da ist und auch keine aggressiv-kämpferische Haltung, dann reicht es nicht aus, dass sie verfassungsfeindliche Ziele verfolgt, sondern da muss dann einfach noch mehr dazukommen.
Wenn es dann darum geht, zu überlegen, ob diese Eigenschaften, also ob diese Potenzialität, die aggressiv-kämpferische Haltung und ja natürlich auch grundsätzlich die demokratiefeindliche Handlung, ob das auf eine Partei zutrifft, da spielt der Bundesverfassungsschutz ja eine ganz wichtige Rolle. Wir haben es jetzt bei der AfD eben jetzt gerade auch gesehen, diese Einstufung als gesichert rechtsextremistisch, was das heißt, sprechen wir gleich auch nochmal genauer drüber. Aber grundsätzlich ist der Bundesverfassungsschutz diejenige Stelle, die Informationen sammelt und auswertet und damit dann die nötige Informationsbasis schafft, um über so eine aggressive, demokratiefeindliche Handlung überhaupt entscheiden zu können. Der Bundesverfassungsschutz ist der Inlandsnachrichtendienst und hat grundsätzlich die Aufgabe, die FDGO zu schützen. Macht viele Dinge, aber unter anderem beobachtet der eben extremistische Bewegungen und gegebenenfalls dann auch Parteien. Er stellt eben ja, Gutachten über extremistisches Verhalten und führt auch diese Einstufungen durch. Aber entscheidet natürlich letztendlich nicht darüber, ob eine Partei verboten werden soll. Das macht das Bundesverfassungsgericht. Jetzt mal angenommen, es gibt irgendwie Informationen, der Verfassungsschutz hat gesammelt und scheint jetzt so zu sein, dass wir eine Partei haben, die womöglich aggressiv gegen die FDGO vorgehen möchte und diese Partei soll jetzt verboten werden. Wie läuft denn so ein Verbotsverfahren ganz formal erstmal ab?
Ja, es ist so wichtig zu sagen, dass das kein Automatismus ist, also nicht allein deswegen, weil das der Bundesverfassungsschutz jetzt diese Einstufung für sich selbst erst einmal vorgenommen hat. Das ist dann quasi der Punkt, wo dann halt das Verfahren startet. Das ist überhaupt nicht der Fall, sondern es gibt so ein Opportunitätsprinzip in diesem Verfahren. Das bedeutet, dass diejenigen, die das beantragen können, ein solches Verfahren und ein Verbot, dass die nicht dazu gezwungen sind, das zu tun, wenn es durch den Bundesverfassungsschutz dann festgestellt wurde. Also wer kann es überhaupt beantragen? Wer kann beim Bundesverfassungsgericht eine solche Klageschrift einreichen, einen Antrag einreichen? Das ist der Bundestag, die Bundesregierung oder der Bundesrat, gegebenenfalls eine Landesregierung. Die können das auch zusammen machen. Und dieses Verfahren insgesamt ist dann quasi ein Indizienprozess. Also man schaut sich an, welche Belege, welche Beweise gibt es dafür, dass diese Partei verfassungswidrig ist, dass sie eine Potenzialität hat, dass sie aggressiv kämpferisch ist. Und auf der Grundlage der Indizien, des entsprechenden Antrags, der dann eingereicht werden muss, wird das Gericht dann entscheiden. Jetzt ist es so, dass diese Verfahren alles andere als unaufwendig sind. Bei dem zweiten NPD-Verfahren ist es so gewesen, dass das 4 Jahre insgesamt gebraucht hat zwischen dem Einreichen des Antrags und dann der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Und das macht es dann noch einmal ein bisschen tricky, denn man muss sich klar machen, dass das 4 lange Jahre sein können. Eventuell kann das auch schneller gehen, aber das ist nicht zwingend so. Und von daher muss man damit rechnen, dass es eine Zeit lang dauert, bis sich das Gericht entsprechend dann beraten hat und darüber entscheidet. Und ja, dann, wenn die Entscheidung vorliegt, dann kommen die entsprechenden Konsequenzen.
Ja, dann nehmen wir vielleicht einmal an, dass das Verfahren so durchlaufen wurde und am Ende ein Verbot beschlossen wurde. Was passiert denn konkret, wenn eine Partei verboten wird? Die WählerInnen sind ja trotzdem noch da.
Ja, das stimmt. Also damit verbietet man natürlich jetzt nicht diese Einstellung und auch nicht die Meinung bei den WählerInnen. Aber für die Partei als Organisation hat das eine ganze Reihe von Konsequenzen. Denn zunächst wird die Partei aufgelöst. Also sie wird als Organisation aufgelöst. Es ist verboten, dass Ersatz- oder Nachfolgeorganisationen gegründet werden. Und das bedeutet letzten Endes auch, dass das Vermögen der Partei, das Geld der Partei dann eingezogen wird. Also die Partei hat dann keine Organisation mehr, kein Geld mehr. Und vielleicht der allerwichtigste Punkt, die Abgeordneten verlieren ihre Mandate. Also wer dann dieser Partei zugehört, die jetzt dann verboten worden ist, derjenige, die Person muss dann entsprechend dann auch ihr Mandat aufgeben. Das ist ganz spannend auch ein bisschen rechtlich diskutabel in einigen Hinsichten. Also was man weiß, ist, also das Wahlrecht sieht das entsprechend vor, ist, dass vorgesehen ist, dass im Bundestag und in den Landtagen dann dieser Mandatsverlust stattfindet. Und jetzt ist es allerdings so, es gibt so eine Diskussion bei den Juristinnen darüber, ob diese Mandatsverlustgeschichte, ob diese überhaupt ja in Übereinstimmung steht mit der Europäischen Menschenrechtskonvention. Man muss sich an der Stelle nochmal klar machen, in Deutschland werden entsprechende Entscheidungen ja zum einen ja innerhalb des Staates rechtlich geprüft, aber sie müssen auch konform sein mit Vereinbarungen, die Deutschland im Rahmen anderer Konventionen getroffen hat. Und das ist jetzt hier die Europäische Menschenrechtskonvention, die hier gilt. Und da gibt es einen Teil der Rechtswissenschaft, die sagt, naja, so einfach geht es nicht dann, dass alle ihr Mandat pauschal verlieren, also dass jeder, der ein Mandat hat und dieser Partei zugehörig ist, die dann verboten wird, dass der dann plötzlich hier kein Abgeordneter mehr sein darf, sondern das müsste dann quasi auf der Grundlage einer Einzelfallprüfung stattfinden. Ja, und das ist natürlich ein deutlich aufwendigeres Verfahren dann und das macht es ja noch mal deutlich komplizierter. Könnte also sein, dass Menschen dann nicht ihr Mandat verlieren. Aber man muss an der Stelle nochmal sagen, das ist jetzt noch rechtlich umstritten, ob so vorgegangen werden muss. Aber im deutschen Recht, also jetzt, wenn man das Wahlrecht sich anschaut, in Verbindung auch mit dem Verfassungsrecht, da ist es so, dass die Mandate dann verloren gehen. Das heißt, dass diese Personen dann von heute auf morgen nicht mehr Mitglieder in den Parlamenten sind.
Also tatsächlich gab es in Deutschland bisher ja schon 4 Verbotsverfahren und 2 Parteien sind in der BRD verboten worden. 1952 war das das Verbot der Sozialistischen Reichspartei, also der SRP, und 1956 wurde die Stalinistische Kommunistische Partei Deutschlands, also kurz die KPD, verboten. Dann gab es 2 weitere Verbotsverfahren der NPD, einmal 2003 und 2017. Beide sind gescheitert, obwohl die NPD damals verfassungswidrig und demokratiefeindlich war. Das erste Verfahren wurde eingestellt wegen Verfahrensfehlern. Konkret waren zu viele Informanten des Verfassungsschutzes in der Partei aktiv, was dann als Verfahrenshindernis angesehen wurde. Und beim zweiten Verfahren gegen die NPD ist es nicht durchgegangen, weil die NPD damals nicht mehr gefährlich genug war für ein Verbot.
Genau, im zweiten Verfahren hat dann das Bundesverfassungsgericht eben entschieden, dass die NPD, heute heißt sie übrigens die Heimat, dass der diese Potenzialität fehlt und nicht ernsthaft eine Gefahr werden kann. Und statt die nach Artikel 21 Absatz 2 wäre das zu verbieten, ist dann das sogenannte kleine Parteiverbot, das ist dann mit Absatz 3 dazu gekommen, damals angewendet worden. Und das besagt den Ausschluss von der staatlichen Parteifinanzierung. Die staatliche Parteifinanzierung bzw. staatliche Teilfinanzierung ist Geld, das Parteien, die bestimmten Wahlerfolg überschritten haben, vom Staat eben bekommen. Das ist jeweils abhängig von den vorherigen Wahlerfolgen. Das heißt, 99 Cent gibt es pro Stimme, die man bei den letzten Wahlen erzielt hat. Und dann 45 Cent pro Euro-Zuwendung, die man durch Spenden oder Beiträge als Partei irgendwie eingenommen hat. Das ist auch noch mal ein bisschen geregelt, dass praktisch sehr kleine oder neue Parteien für die ersten, ich weiß gar nicht, wie viele, aber für den ersten Teil der Stimmen ein bisschen mehr Geld kriegen. Aber grundsätzlich diese staatliche Finanzierung richtet sich danach, wie verankert die Parteien in der Gesellschaft sind. Das ist der eine Teil davon. Und der zweite Punkt sind steuerliche Vergünstigungen der Parteien und die man ja auch auf Spenden an Parteien in der Regel bekommt. Mit dem kleinen Parteiverbot bzw. Artikel 21 Absatz 3 fällt all das für die Partei, in dem Fall die NPD, weg. Das heißt, sie bekommt diese staatlichen Gelder sowieso nicht mehr und Parteispenden verlieren auch ihre steuerliche Vergünstigung. Die AfD ist aber jetzt ja schon irgendwie nochmal eine andere Hausnummer. Also einmal, es ist eine rechtsextreme Partei in einer etablierten deutschen Demokratie, also ein bisschen was anderes als die Verbotsverfahren von 1952 und 1956. Und halt auch eine rechtsextreme Partei, die mehr als 20% der WählerInnen-Stimmen auf sich vereint und damit deutlich stärker ist, als es die NPD je war. Und trotzdem, ja, wird dieses Parteiverbot ja sehr diskutiert und bis jetzt ist da noch nicht so wahnsinnig viel passiert. Ist das dann eher vielleicht ein stumpfes Schwert vielleicht, weil man irgendwie doch gar nicht so viel damit bezwecken kann im Endeffekt.
Naja, also das gesamte Thema ist gewissermaßen ein Spannungsfeld. Auf der einen Seite hat man die Freiheit der Parteien und natürlich auch der WählerInnen und auf der anderen Seite steht der Schutz der Demokratie. Wie bereits erwähnt, ist ja ein Verbot ein sehr massiver Eingriff in die Freiheit und da schwingt natürlich immer das Risiko mit, selbst autoritär oder zu autoritär zu werden. Und das eröffnet nochmal eine Grundsatzfrage, und zwar könnte ein Verbot denn wirklich zu mehr Demokratie führen oder vielleicht sogar eher schaden?
Ja, das ist keine ganz banale Frage und das ist vielleicht auch der Grund, warum sich viele schwer tun mit einem solchen Verfahren. Denn man könnte ja sagen, ja, dann machen wir das einfach, wenn eine Partei vom Bundesverfassungsschutz als rechtsextremistisch eingestuft wird. Aber so einfach ist die Sache halt nicht. Es gibt Argumente dafür und Argumente dagegen, dass eine Partei wie die AfD verboten wird oder dass ein Verbotsantrag dann überhaupt erst gestellt wird. Das ist ja genau der Punkt. Also es geht ja noch gar nicht darum zu fragen, verboten oder nicht, denn das entscheidet ja das Gericht, sondern es geht ja erst einmal nur darum, ob man einen Antrag auf Verbot stellt. Und natürlich gibt es bei der AfD klare Argumente dafür, warum man das machen sollte. Also allein die Einstufung als rechtsextremistische Partei mit all den Äußerungen, mit all den Vernetzungen, die es in der AfD in diese Richtung gibt und auch deutliche Verstöße gegen bestimmte Prinzipien der FDGO. Auch das ist ja jetzt über den Verfassungsschutz nochmal gesammelt worden und zusammengestellt worden. Und jetzt kann man auch nicht sagen, dass die Partei keine Potenzialität hätte. Ganz im Gegenteil, sie ist sehr stark, wenn man sich insbesondere die Wahlergebnisse im Osten anschaut. Sie ist also stark genug, um auch eine Gefahr darzustellen für die FDGO. Und letzten Endes ist natürlich auch hier die grundlegende Frage, wie wollen wir Demokratie stärken? Wie wollen wir die Resilienz von Demokratie kräftigen? Und das ist natürlich dann auch der Punkt, dass man sagt, also irgendwo ist dann ein Punkt, wo die Demokratie auch sagt, stopp, hier ist eine rote Linie. Wer so etwas macht, wer so ist, der sollte entsprechend auch hier nicht mehr die Freiheit haben, das weiter so machen zu dürfen. Die Person oder die Partei dürfte dann auch nicht weiter Einfluss haben. Ja, aber es gibt auch durchaus Gegenargumente. Das fängt dann schon dabei an, bei der Frage, was ist eigentlich mit den Menschen, die die AfD gewählt haben? Die AfD ist ja nicht nur eine Partei, sondern das sind ja auch Wählerinnen und Wähler, die diese Partei gestützt haben bei Wahlen. Deswegen hat sie ja diese Potenzialität. Und jetzt kommt man so ein bisschen zu dem Punkt, dass man sagen kann, okay, vielleicht ist sie irgendwann mal zu groß, um sie zu verbieten. Das ist natürlich eine schwierige Argumentation, wenn man auf der einen Seite sagt, manchmal sind Parteien zu klein, um sie zu verbieten, jetzt sind sie vielleicht zu groß, um sie zu verbieten. Aber zumindest stellt sich die Frage, was passiert denn jetzt überhaupt mit den WählerInnen? Was passiert mit den Anhängern der Partei? Kommt es dazu Radikalisierungsprozessen oder Ähnlichen zu Sachen im Untergrund, weil man die Partei gar nicht mehr so sehen kann oder auch nicht mehr organisieren darf? Also von daher gibt es auch Argumente dann, dass es gut ist, wenn sie als Partei weiter existiert und damit auch beobachtbar ist. Und ja, es gibt dann also auch noch weitere Gefahren, die mit einem solchen Verbotsverfahren dann kommen, nämlich dass die AfD, wenn das Verfahren sehr lange dauert, natürlich davon durchaus auch profitieren kann, indem sie sich selbst nochmal darstellt als Opfer. Das macht sie ja auch, wenn es dann um entsprechende Einstufungen durch den Bundesverfassungsschutz geht, dass sie dann halt doch immer deutlich sagt, ja, wir haben hier die Opferrolle eingenommen, wir sind Märtyrer und das könnte sie dann da auch nochmal machen. Und letzten Endes muss man auch nochmal einen Punkt klar machen. Wir haben ja eben gesagt, dass die AfD ja nachweislich eine aggressiv-kämpferische Haltung haben muss, damit sie verboten werden kann. Ob man das ihr so ohne weiteres nachweisen kann auf allen Ebenen, das ist wirklich eine schwierige Frage. Sie hatten ja eben die NPD erwähnt. Die NPD, die war deutlich klar kämpferisch aggressiv gegenüber der FDGO. Da stand das quasi im Parteiprogramm drin, im Wahlprogramm auch. Aber bei der AfD ist es einfach nicht so. Da müssen Sie halt schon genauer schauen, da müssen Sie in die Verästelung schauen. Und ob am Ende das Gericht sagen würde, ja, okay, das reicht uns als Hinweis auf eine insgesamt aggressiv-kämpferische Haltung, das ist gar nicht so ganz einfach zu beantworten. Also von daher besteht natürlich auch immer, wie vor Gericht, die Gefahr, dass man ja, scheitert, dass am Ende ein solcher Antrag nicht angenommen wird.
Das ist eine sehr schwierige Frage, aber vielleicht an der Stelle trotzdem noch mal kurz eine persönliche Einschätzung, obwohl wir alle keine JuristInnen sind. Wie hoch wäre denn das Risiko, dass ein Verbotsverfahren gegen die AfD aktuell scheitern würde?
Ja, also es ist einigermaßen offen und das hängt halt alles daran, ob man in der Anklageschrift oder in dem Antrag dann entsprechend dann auch deutlich machen kann, dass diese Partei auf allen Ebenen und durchweg dann auch diese kämpferische Haltung hat. Es ist ja spannend, was wir jetzt gerade sehen, ist, dass ja parallel eine rechtliche Prüfung stattfinden wird, nämlich hier diese Einstufung des Bundesverfassungsschutzes der AfD als gesichert rechtsextremistisch, die wird ja gerade von der AfD beklagt. Und das bedeutet, dass früher oder später dann ein Gericht, nämlich hier in diesem Fall ein Verwaltungsgericht, wahrscheinlich in Köln oder ganz sicher in Köln, und dann das Oberverwaltungsgericht in Münster und eventuell das Bundesverwaltungsgericht darüber entscheiden werden, ob die AfD als gesichert rechtsextremistisch bezeichnet werden darf. Und ich meine, das ist ja schon der erste Punkt, wenn ich von einem Gericht höre, und die schauen sich ja auch die Beweislage an, ja, das kann man so machen. Das wäre natürlich ein Punkt, wo man sagt, okay, dann ist vielleicht da ein Hinweis drin, dass man auch erfolgreich bei einem Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht wäre. Also das muss man genau beobachten. Das heißt, jetzt wird erstmal geprüft, darf der Bundesverfassungsschutz die AfD so bezeichnen, ist das angemessen, und das wird ja nicht nur so formal geprüft, ne, sondern das wird tatsächlich auch innerlich geprüft, ob es genügend Anhaltspunkte dafür gibt, dass diese Partei dann Bestrebungen verfolgt, die gegen die Menschenwürde etc. und gegen das Demokratieprinzip seien. Das prüft, diese innerliche Prüfung übernimmt jetzt die Verwaltungsgerichtsbarkeit, und dann muss man einfach abwarten, was dann am Ende steht als Ergebnis, und das kann vielleicht dann nochmal einen Hinweis darauf geben, ob es sinnvoll wäre, dann ein Verfahren auf der also in Richtung Bundesverfassungsgericht zu starten.
Ja, das bleibt auf jeden Fall jetzt spannend abzuwarten. Auch wenn ich mir das manchmal wünschen würde, so die richtige Antwort auf die Frage, ob man da jetzt ein Verbotsverfahren anfangen sollte oder eben nicht, gibt es dann eben leider doch nicht so abschließend. Wir haben jetzt logischerweise viel über das Parteiverbot in Deutschland gesprochen und ja, gerade dann natürlich auch am Fall der AfD. Ich würde zum Abschluss aber kurz noch mal einen Blick auf andere Länder werfen, weil ich das immer ganz interessant finde. Wir haben in der Bundesrepublik Deutschland ja eine wehrhafte Demokratie, die durch die Weimarer Erfahrungen auch stark geprägt ist und die an sich sehr stark ist. Ich würde auch sagen, im internationalen Vergleich. Wie gehen denn andere Länder mit solchen Fragen um?
Ja, also das Parteiverbot ist keine deutsche Spezialität. Das gibt es andernorts auch, in Ländern wie Frankreich, Österreich. Und dort gilt auch dann entsprechend, dass demokratiefeindliche Parteien verboten werden können. Es gibt aber auch Parteiverbote in autoritären Regimen. Und das macht jetzt vielleicht nochmal einen Punkt deutlich. Also wir kennen das aus Russland natürlich, aber nebenbei auch in Systemen wie in der Türkei ist es so, dass auch Parteiverbote möglich sind. Und die sind dort oft leichter möglich als bei uns. Und dass es nicht ganz leicht ist, ein Parteiverbot zu erlassen, das hat natürlich auch seinen Sinn. Denn Parteien sollen ja auch geschützt werden davor, dass sie in autokratischen Regimen oder im Rahmen einer Autokratisierung verboten werden. Also das ist durchaus ein wichtiger Punkt. Und wenn wir jetzt in die USA schauen, ja, da gibt es ja auch vielleicht Tendenzen, wo man auch Entscheidungen trifft oder wo man zu Punkten kommt, wo man sagt, ja, okay, das wird jetzt einfach mal gemacht, um irgendetwas zu sichern, aber gleichzeitig auch wird damit die Meinungsfreiheit, die Breite der Möglichkeiten, sich politisch einzubringen, eingeschränkt. Also von daher muss man mit diesem Verfahren insgesamt vorsichtig umgehen. Das Parteiverbotsverfahren ist kein banaler Vorgang, das muss gut geprüft werden. Und das darf auch dann, wenn man das beantragt, nicht schiefgehen, denn dann würde man das Gegenteil von dem herbeiführen, was man erzielen wollte.
Ja, und damit sind wir tatsächlich auch schon am Ende der Folge angelangt. Wir haben heute darüber gesprochen, wie das Parteienverbot in Deutschland konkret funktioniert und was für Argumente dafür und dagegen sprechen, auch am spezifischen Fall der AfD. Es ist ein Thema, das uns sicherlich noch länger beschäftigen wird, auch auf internationaler Ebene. Für Feedback, Themenhinweise etc. wendet euch gerne an politik2@hhu.de. Und gebt uns auch gerne eure Einschätzung zu dem Thema. Dann bedanke ich mich fürs Zuhören und verabschiede mich an der Stelle.
Danke.
Ja, auch vielen Dank meinerseits.